Ich mache mal einfach nur noch mal kurz mit dem Stichwort Ruhrgebiet weiter, wo ich den Jakob da sehe. Jakob hatte mich eingeladen, heute hier die Predigt zu halten. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und Jakob hatte unter anderem gesagt, Alexander, komm bitte nicht overdressed. Irgendwie so eine Formulierung hast du gebraucht. Jetzt sitzt du hier im schwarzen T-Shirt und ich habe vorhin überlegt, oh ja, ein schwarzes T-Shirt. Ich habe auch eins, da ist sowas Gelbes drauf gedruckt. Ruhrgebiet, ja? Und ich weiß aber, dass Jakob da so andere Farben favorisiert, die weiter südlich in diesem Land angesiedelt sind. Und ich sage immer, das ist ein Zeichen, dass wir einen barmherzigen Gott haben, ja? Er hat auch Bayern-Fans lieb. Nein, aber alles gut. Dann wisst ihr noch einen Ticken mehr über mich. Ich will mit euch heute mal ein Stichwort durchgehen. So richtig mal, ja, sehr lebendig mal betrachten. Das ist das Stichwort Vertrauen. Wobei ich vorhin, als ich hier vorne zum Soundcheck stand, schon gemerkt habe, also ein Anzeichen habe ich wahrgenommen, ihr seid eine vertrauensvolle Gemeinde. Es gibt einen genauen Plan, da steht alles drin. Aber jetzt stehe ich hier vorne und in manchen Gemeinderäumen ist am anderen Ende eine Uhr. Damit der spricht, weiß, wann er aufhören muss. Meine Frau hat heute Morgen zu mir gesagt, werd bloß nicht so lange. Da ist auch eine Uhr. Das ist schön. Das hier ist die Uhr. Jetzt sehe ich das. Das habt ihr mir noch nicht gesagt. Das Stichwort Vertrauen. Ich habe von klein auf manches über biblische Geschichten, über Jesus gehört, fand das alles super spannend. Es gab Großeltern, die da Wert drauf gelegt haben. Meine Mutter fand das auch alles nicht verkehrt und hat mich öfter in Kindergottesdienst geschickt. Mit 14 habe ich für mich persönlich, ich sage jetzt mal begriffen, obwohl das eigentlich das falsche Wort ist, was das heißt, dass Jesus mich liebt und dass er für mich gestorben ist und wollte von da ab mit ihm leben. Das war teilweise noch alles ein bisschen naiv und entwickelte sich dann im Laufe der Zeit. Und in der Zeit, so dann als Teenie, als Jugendlicher, habe ich öfter mal zu hören bekommen, Glauben heißt Vertrauen. Wobei manch einer dann irgendwann auch gesagt hat, das ist zu wenig. Es ist nicht nur Vertrauen. Und im Laufe der Zeit habe ich dann entdeckt, ja, es hat was mit Vertrauen und mit Gehorsam zu tun. Es hat vor allem damit zu tun, dass der, dem ich vertraue, nämlich Gott, dass ich ihn kenne. Und kennenlernen können wir ihn heute durch Jesus Christus. Durch sein Wort. Und das finde ich ganz, ganz hilfreich. Wir können Gott kennenlernen und deswegen können wir ihm vertrauen. Ein Mensch im Alten Testament, der Gott kannte, davon gehe ich aus, musste lernen, Gott zu vertrauen. Auf eine ganz besondere, auf eine sehr spezielle Art und Weise, also für ihn ganz persönlich. Man spricht manchmal so von einer Glaubensschule, in die Gott einen mit hineinnimmt. Dieser Mensch heißt Elia und seine Geschichte finden wir im Alten Testament im ersten Buch Könige ab Kapitel 17. Und wir werden heute dieses ganze Kapitel betrachten, deswegen bin ich froh, dass wir ein bisschen Zeit haben. Aber es wird gut. Und ich mache das so, dass, also manchmal liest man so den kompletten Text am Anfang, das wäre jetzt ein bisschen viel. Wir werden so Schritt für Schritt da durchgehen, ich werde immer ein bisschen was lesen und dann innehalten und einige Gedanken dazu formulieren. Bevor ich jetzt lese, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der Lebendige bist, der auch heute noch zu uns spricht. Wir danken dir für deinen Geist, der uns darin leitet und uns hilft, dich zu erkennen, deinen Willen zu erkennen. Amen. Ich fange mal an, ganz kurz. Und es sprach Elia, der Tischbeter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen geben, ich sage es denn. Erstmal nur dieser eine erste Vers. Das ist zu dem Zeitpunkt alles, was wir über Elia erfahren. Er stammt aus der Gegend von Gilead, das ist so weiter östlich, nordöstlich dort in der Region, es ist ein Bergland und wir erfahren, dass er vor dem König Ahab steht. Der war zu der Zeit König in Israel, im Nordreich. Mehr erfahren wir nicht. Es gibt so Prophetengeschichten, da wird dann erklärt, wie der Prophet darauf kommt, dass Gott ihn beauftragt hat. Und dass er wusste, jawohl, ich habe jetzt dieses oder jenes zu tun, zu verkünden, was auch immer. Hier nicht. Wir erleben ihn direkt am Ort des Geschehens, Königshof, Samaria, Nordreich, Israel, Ahab. Bei Ahab kann man vorher ein bisschen was nachlesen, das ist so im ersten Buch Könige, die Könige werden kurz vorgestellt. Das Reich war ja geteilt, Juda das Südreich und das Nordreich Israel. Und dann wird immer aufgeführt, wer wann wo regierte. Und bei den Königen im Nordreich liest man dann durch die Bank, sie taten, was dem Herrn missfiel. Bei Ahab gibt es noch einen obendrauf, da wird dann noch ergänzt, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also sie waren alle gottlos und er war irgendwie noch gottloser, wenn es denn davon eine Steigerungsform gibt, weiß ich nicht. Aber er tat es noch schlimmer. Das hing möglicherweise mit seiner Frau zusammen. Das war eine phönizische Königstochter, eine Prinzessin. Phönizien lag so da, wo heute der Libanon ist. Und die hat er geheiratet. Das war sicherlich eine außenpolitische Maßnahme, so ein bisschen so die Verbindung zu den Nachbarvölkern pflegen auf diese Art und Weise. Aber diese Isebel etablierte den Götzenkult in Israel. Israel war gewarnt worden, damals zu Zeiten Mose und Josua, vor allem Josua. Sie müssten überall, wo sie hinkommen, in das Land, das Gott ihnen eigentlich geben wollte, den Götzenkult ausrotten. Und zwar sicherlich vor allem aus diesem einen Grund, Gott duldete nichts anderes neben sich und er wusste um die Gefahr, wenn die Israeliten das da irgendwo lassen, bei den anderen Menschen, die dort lebten, werden sie ein Problem bekommen und das hatten sie. Der Götzenkult wurde etabliert, er existierte neben dem alten Glauben, dem Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott duldete das nicht, dass sein Volk, sein auserwähltes Volk, etwas anderes anbetete als ihn selbst. Und deswegen ist das, was Elia hier verkündet, ein Gerichtswort. Trockenheit, kein Wasser. In keiner Form, kein Tau, kein Regen, kein Wasser. Ahab, wie gesagt, geschickter Politiker, Außenpolitik, alles, das hatte er in der Hand. Er war ein Macher. Einer, der guckte, dass das, was er tat, auch zum Erfolg führte. Und Gott kommt und macht ihm deutlich, es gibt Dinge, die hast du nicht in der Hand. Zum Beispiel das, was mit der Natur zu tun hat, das, was mit Regen zu tun hat. Und das entzieht Gott ihm hier. Er entzieht ihm und letztlich auch dem ganzen Volk die Lebensgrundlage, Gericht Gottes. Gott lässt das nicht einfach so vor sich hin geschehen, dass da die Israeliten unter der Leitung ihres Königs jetzt irgendwelche anderen Götzen anbeten. Elia, der Prophet, der Mann Gottes, der später an ganz entscheidender Stelle im Neuen Testament auftaucht. Manch einer wird die Geschichte kennen, Jesus mit drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung und dann die Stimme vom Himmel, ähnlich wie bei der Taufe und plötzlich Mose und Elia stehen links und rechts neben Jesus und Petrus, immer so ein bisschen mit seinem Mundwerk voran, findet das so toll, sagt er, hier schön, hier bleiben wir, ich baue Häuser. Das war nicht das Ziel, das Gott mit diesem Ereignis verfolgte, aber es bestätigt eben Mose, das Gesetz, Elia stellvertretend für die Propheten, stehen neben Jesus, in dem sich alles erfüllt. Elia. Elia, wie hat er sich gefühlt vor dem König? Wir könnten das irgendwann demnächst, ich weiß gar nicht wann, also in der Zeit bis zum nächsten Bundestagswahlkampf mal austesten. Vielleicht bekommt jemand von Gott den Auftrag, bitte nicht ohne so etwas, wenn Frau Merkel in Herford ist, könnten wir mal hingehen. Nicht eigenmächtig, ja. Aber könnte sein, dass Gott jemandem hier oder einem anderen Christen sagt, geh du mal zu Frau Merkel und erklär ihr mal, was ich von dieser oder jener Maßnahme halte. Es gibt da bestimmt das ein oder andere, was man mal ansprechen könnte. Mir geht es jetzt nicht darum, dass ihr da losmarschiert, sondern einfach mal nur so, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jetzt von Gott den Auftrag hättet, der Frau Merkel was über ihre Politik zu sagen? Ich stände da, ich saß ganz unumwunden, mit schlotternden Knien, Angstschweiß auf der Stirn und an sonst noch manchen Stellen und würde wahrscheinlich irgendwie um Worte ringen, irgendeinen Blödsinn reden und wäre dann froh, wenn dann das passiert, was hier als nächstes kommt. Gott schickt den Elia nämlich direkt wieder weg. Ich kann mir vorstellen, dass Elia, vielleicht war er noch gar nicht so lange sich bewusst, dass er jetzt Prophet ist, dass er sich genauso gefühlt hat. Ich lese mal ein bisschen weiter hier in der Geschichte. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kriet, der zum Jordan fließt, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Nur mal erst wieder bis dahin. Also gerade eben noch in Samaria am Königshof mit einer Botschaft für den mächtigsten Mann der Region. Und dann kommt Gott und sagt so, ab, weg, Einöde, jenseits des Jordans. Es gibt immer wieder solche Momente, wo Gott irgendwas mit uns macht, egal was, wo wir aktiv sind, wo wir mit anderen Menschen sprechen, wo wir unseren Glauben bezeugen, egal. Und es gibt das andere, die Stille, die Abgeschiedenheit, das Alleinsein. Und das war jetzt hier für Elia dran. Er allein, nicht ganz allein, er mit Gott. Gott und er in der Einöde. Man kann das in den Evangelien von Jesus selber auch nachlesen. Er war mitten unter den Menschen, er heilte Kranke, er machte Wunder mit Brot und Wasser und Fisch und was nicht allem. Und dann wieder die Stille, Abgeschiedenheit, eine einsame Stätte, ein Berg, Rückzugsorte zum Gebet, jenseits der Menschenmengen. Weiß ich immer, wo Gott mich gerade haben will? Weiß ich immer, was gerade dran ist? Gelingt es mir, meinen Mund zu halten, wenn Gott sagt, jetzt ist Ruhe? Das gelingt in der Verbindung mit Gott. Das gelingt, wenn wir ihn kennen, wenn wir seine Stimme hören, wenn wir ihm vertrauen und gehorchen. Gott sagt, da ist ein Bach. Angesichts einer bevorstehenden Trockenperiode ist das ein kluger Gedanke. Und ich versuche jetzt wieder, mich so ein bisschen in den Elia hineinzuversetzen, der sich gesagt hat, Bach, Wasser, das ist vernünftig, ich habe zu trinken, jawohl, ich gehe dahin. Beim nächsten Satz, jetzt werde ich wieder ganz persönlich, hätte ich zwischendurch so mal innegehalten, gesagt, Gott, Raben, gibt es noch einen Plan B? Ich weiß nicht, ich war nie gut in Bio und ich bin schon gar nicht irgendwie, wie sagt man dann auf Neudeutsch, Ornithologe, Vogelkundler, ne? Aber ich weiß so viel von Raben, dass die nicht unbedingt von Haus aus die Angewohnheit haben, Essen zu verteilen. Im Gegenteil. Raben sind fressgierig und gucken, was sie wo kriegen können und dann kloppen sie sich auch noch da drum. Also Gott sagt zu Elia, ich werde den Raben sagen, sie sollen dich dort versorgen. Gott vertrauen. Wenn ich das betrachte, stelle ich bei mir fest, dass mein Vertrauen manchmal ganz furchtbar begrenzt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr viel größeres Gottvertrauen und ich erzähle euch jetzt hier was. Aber ich versuche das mal bei mir deutlich zu machen. Mein Gottvertrauen ist manchmal dadurch beschränkt, dass ich sage, alles, was ich mir vorstellen kann, alles, was ich schon mal vielleicht selbst erlebt habe oder bei anderen wahrgenommen habe, jo, das kann Gott, jawohl. Das sind die Wunder, die er tut, Wunder, die ich mir vorstellen kann. Wenn es irgendeinen Bereich berührt oder eine Grenze überschreitet, wo ich sage, Moment, das ist jetzt irgendwie nicht normal, nicht rational, dann komme ich ins Stocken. Und die nüchterne Frage für mich, vielleicht für manch einen mehr, lautet dann, bin ich dann bereit, Gott zu vertrauen? Weil es ist mit Gehorsam verbunden. Das, was Elia erfahren soll, ist ja quasi der Segen Gottes, die Zuwendung Gottes. Gott sagt, geh dahin, ich bin dort, du wirst versorgt. Elia hätte jetzt sagen können, ich bin ein Mann Gottes, aber ich gehe nicht dahin, ich gehe woanders hin, wo es schöner ist, wo es mir gefällt. Er hätte sich einen Platz aussuchen können, nur dort wäre er nicht im Gehorsam Gottes und dort an irgendeinem anderen Platz seiner Wahl würde er nicht den Segen Gottes empfangen. Er wäre wie bei Jesus im Gleichnis, das eine von den 100 Schafen, das sonst wohin marschiert ist, ja, und da müsste der Hirte erstmal gucken, dass es wieder zurück an den Platz kommt, den Gott vorgesehen hat. Es reicht also nicht zu sagen, ich bin ein Kind Gottes und Jesus ist der Herr und alles ist schön und ich marschiere jetzt einfach mal so durchs Leben und bitte Gott dann um seinen Segen für das, was ich so im Sinn habe, sondern ich möchte das tun, was von Gott schon gesegnet ist. Ich möchte gehorsam sein, ich möchte vertrauen und dann stehe ich da, auch wieder wie im Evangelium, wie ein Mann, der vor Jesus steht, übrigens direkt nach dem Berg der Verklärung, dessen Kind schwer krank ist und der will, dass Jesus sein Kind heilt. Und dann kommt aus diesem Mann so ein Satz raus, den finde ich so wahnsinnig beeindruckend. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Satz, den ich manchmal in leichten Varianten so auch bete. Herr, ich möchte, aber ich kann nicht. Und das ist nicht schlimm, dass ich mein Unvermögen Gott eingestehe. Elia ist bewundernswert, ja? Also da wird nicht diskutiert, nicht überlegt, zumindest steht davon nichts da. Er ging hin, tat nach dem Wort des Herrn, ganz wichtig, er tat nach dem Wort des Herrn. Setzt sich also nieder an den Bach und kriegt seine Halbpension durch die Vögel. Ja? Und es hätte alles so sein können wie bei Petrus, nach dem Motto, hier ist gut sein, hier bleibe ich. Nein, ich lese weiter. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch noch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon, und bring mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf und, Moment, jetzt bin ich verrutscht, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Also Elia hatte seine Zeit dort mit Gott alleine am Bach erlebt, das Wunder der Versorgung auf diese etwas seltsame Art und Weise mit den Raben. Und es hätte wirklich so bleiben können. Aber das sind die Momente im Leben, die viele wahrscheinlich kennen. Es kommt irgendwann immer alles so ein bisschen anders, als man sich's erhofft. Passiert. Elia macht sich auf, das waren so runde 150 Kilometer, die er marschieren musste. Und die Ankündigung diesmal ist eigentlich auch nicht viel vertrauenserweckender als vorher. Witwen gehörten nicht zu der Bevölkerungsgruppe, die in der Lage waren, andere zu versorgen, sondern umgekehrt. Sie waren meistens darauf angewiesen, dass Menschen sich um sie kümmerten. Und wenn da nicht die Großfamilie war, in der sie dann aufgefangen waren, dann war das durchaus ein Problem. Also eine Witwe außerhalb Israels, Phönizien, also dieser Norden dort, heidnisches Gebiet. Es kommen so ein paar kleine Fragen auf, die der Text nicht beantwortet. Die beiden treffen sich da und wissen, jawohl, wir haben es jetzt miteinander zu tun. Woran die das jetzt erkannt haben, steht da nicht. Lassen wir es mal einfach weg. Elia fragt zunächst mal ganz höflich nach Wasser. Wasser war eine ganz lebenswichtige Sache und es war üblich, wenn da irgendeiner angereist kam, dann wurde er erstmal irgendwie versorgt. Wasser gab es dort irgendwo scheinbar noch. Vielleicht so in einer Zisterne, so einem Wasserlager. Als Elia merkt, dass das mit dem Wasser kein Problem ist für die Frau, setzt er direkt einen hinten drauf. Ach ja, und noch ein bisschen was zu essen. Schnittchenplatte. Ja. Und da hat er genau den Punkt getroffen. Und was dann kommt, ist hammerhart. Ich fange mal hinten an, bei diesem Abschnitt. Die Frau sagt, ich habe exakt das, was für eine Mahlzeit reicht für meinen Sohn und mich. Und dann haben wir nichts mehr. Ende. Aus. Nichts. Und ihre, in Anführungszeichen, jetzt Perspektive besteht darin, anschließend zu sterben. Das ist keine Perspektive. Sie hat den Tod vor Augen. Für sich und ihr Kind. Und kann es nicht ändern. Und jetzt kommt da so einer, also sie wird ihn sicherlich als Israeliten identifiziert haben. Ich habe auch keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat, sie da vorzubereiten, aber Gott gebraucht immer Menschen, auch die, die ihn nicht oder nur von Ferne kennen, quer durch die Geschichte. Und dann sagt sie zu ihm, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Nicht meiner. Ich habe mit dem nichts zu tun. Du bist dein Gott. Der soll sich kümmern. Man kann davon ausgehen, dass die Menschen in den umliegenden Völkern tatsächlich schon um Israels Gott wussten und von alters her manche Geschichten kannten. Aber sie hatten, nicht nur diese Frau, sie hatten keine Beziehung zu ihm. Sie kannten ihn nur so abstrakt. So wahr der Herr dein Gott lebt. Und was Elia jetzt hier macht an der Stelle, das ist quasi der zweite Schritt in der Glaubensschule. Ich kann Vertrauen und Gehorsam für mich alleine lernen und praktizieren. Das ist schön, das ist gut, das brauchen wir alle. Aber jetzt geht es hier einen Schritt weiter. Er muss das, was er gelernt hat, quasi auf eine andere Person übertragen und die ist dazu noch nicht mal gläubig. Ja? Und da behaupte ich jetzt mal, das ist so heute ganz normal unsere Situation. Wir lernen Glauben, Vertrauen, wir wachsen im Glauben und Teil dieses Wachsens ist es, dass das dann irgendwann auch eine gewisse Auswirkung auf unsere Umwelt hat. Dass es die Menschen erreicht, die Gott nicht kennen. Dazu sind wir hier. Ich würde fast behaupten, aus keinem anderen Grund. Also, was kann passieren, wenn wir Menschen mit dem Glauben an den lebendigen Gott konfrontieren? Ungefähr das, was die Frau hier sagt. Habe ich nichts mit zu tun. Kenne ich nicht. Und in ihre Lebenssituation, in diese Not hinein, spricht Elia ihr eine Verheißung zu. Fürchte dich nicht, damit starten ja viele Verheißungen. Und dann beschreibt er genau, was sie zu tun hat und begründet das, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Und dann kommt diese Zusage, das, was du da hast, wird so lange nicht aufgebraucht, wie es nötig ist. Nämlich in dieser Trockenperiode. Die Frau reagiert. Und das ist, da steht er jetzt nicht, das ist jetzt mein Gedanke. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht zu dem Schluss gekommen ist, es ist egal, ob wir heute, morgen oder übermorgen sterben, dann können wir das jetzt auch so machen, wie dieser nette Kollege das gerade formuliert hat. Sie hat keine Perspektive. Das ist Verzweiflung pur. Sie hat keine Hoffnung auf Leben. Und das können wir dann jetzt mal auch im übertragenen Sinne für uns nehmen. Wenn wir Menschen heute begegnen, die Gott nicht kennen, die haben im Grunde genommen nicht diese Hoffnung, können sie ja gar nicht haben, die wir haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sie macht es und dann dürfen sie das Wunder erleben. Genau so tritt es ein. Also Elia, das, was er vorher mit den Raben hatte, erlebt er hier nochmal. Und er kann so ein nettes Häkchen so erfahrene Gotteswunder und so machen. Ne? Das funktioniert alles wunderbar und schön. Und diesmal erfährt es dann diese Frau auch. Und jetzt ist das hier wie dann später in den Evangelien bei Jesus. Ne? Die Menschen, die wurden auch durch die Speisungswunder alle naselang gesättigt. Und an einer Stelle heißt es dann, sie wollten Jesus zum Brotkönig machen. Junge Leute sagen dann schon mal Burger King. Ja. Das war aber nicht die Absicht von Jesus. Er wollte sie nicht immer nur so Tag für Tag mit Essen versorgen. Das hat er auch gemacht, weil die Not ihn so angerührt hat, ja? Oder weil er sich verantwortlich gefühlt hat, wenn er mit ihnen da irgendwo weit außerhalb von allem war. Aber er hat ein ganz anderes Ziel. Sie sollten das Leben in Fülle erfahren. Sie sollten zu ihm kommen und er sagt, wer das Brot das isst, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Hunger haben. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Das ist ein Satz für eine andere Predigt. Elia, die Frau und das Kind erleben das Wunder. Und bei Jesus und den Menschen war es so, die Menschen haben das Wunder erlebt, aber sind trotzdem nicht zum Glauben gekommen. Und ich glaube, das ist heute nicht viel anders. Menschen können tatsächlich Wunder Gottes erleben. Und wenn wir dabei sind und das miterleben, denken wir, wow, jetzt müsste der sich doch zu Jesus hinwenden. Das reicht doch, oder? Nein, meistens nicht. Wunder reichen nicht. Oder doch? Ihr dürft mich nachher eines anderen belehren. Ich sage das jetzt mal so. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seine Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Übles an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Jetzt setze ich mal wieder beim letzten Vers an, das ist so das Ziel. Jetzt haben wir das Ziel vor Augen, jetzt wissen wir, worauf die ganze Sache hinausläuft. Einmal für Elia, was das mit dem Gehorsam, dem Glauben, dem Vertrauen und dem Wachstum darin zu tun hat. Und dann, so als zweiter Handlungsstrang gewissermaßen, die Frau, die jetzt wirklich zum lebendigen Glauben an Gott kommt. Aber eben irgendwie nicht einfach so, sondern durch ein Ereignis, wie es immer wieder im Leben von uns Menschen vorkommen kann, wenn es dann um das Thema Krankheit und Tod geht. Und ich kann mir vorstellen, ohne euch jetzt näher zu kennen, dass manch einer bei diesen Stichworten ganz andere Erfahrungen gemacht hat, als sie hier beschrieben werden. Ich selber kenne das, das ist noch nicht so ganz lange her. Letztes Jahr, Anfang März, ist ein guter Freund gestorben, nur ein paar Jährchen älter als ich, an Krebs. Wir haben gebetet. Lange, intensiv. Und irgendwann war klar, nee, Gottes Plan sieht anders aus. Das war keine wirklich hübsche Erfahrung. Ich habe vor kurzem seinen jüngsten Sohn getroffen, nach längerer Zeit mal wieder, wir haben uns unterhalten und ich war erstaunt, wie ausgeglichen und fest er wirkte. Und das ist für mich so eine Frucht dessen, was der Vater, was die Eltern ihm im Glauben auch vermittelt haben und er selber aufgenommen hat. Und das tut dann auch an der Stelle wieder gut. Aber diese unmittelbare Erfahrung von Krankheit und Tod, da kann es uns, denke ich, ganz genauso gehen wie dem Elia hier. Und das finde ich bemerkenswert, dass wir solche Sachen hier in der Bibel finden und an anderen Stellen ähnlich. Diese Verzweiflung. Also was hat er erlebt? Er hat erlebt, wie Gott mit ihm das da am Bach klarkriegt, mit den Raben. Er erlebt das Wunder mit Öl und Mehl bei dieser heidnischen Frau. Und dann sowas. Und dieser Vorwurf, der ist ja so deutlich wie nur irgendetwas. Gott, jetzt tust du dieser Frau das an, nachdem wir das Wunder erlebt haben, nachdem sie erlebt haben, dass man sich auf dich verlassen kann. Ich kann das nachvollziehen und ich glaube, ich hätte ganz ähnlich reagiert. Es steht nicht da, aber es schwingt mit. diese Frage nach dem Warum. Und in manchen christlichen Kreisen, wenn das Thema so aufkommt, ja warum, ne, warum lässt Gott das zu, kommt man irgendwie zu der Antwort, man darf diese Warum-Frage nicht stellen. Komischerweise haben wir die alle naselang. Was machen wir damit? Das ist eine ganz spannende und schwierige Frage. Ich kann da jetzt nicht so rezeptartig irgendeine Antwort geben. Ich komme dann für mich manchmal dahin, dass ich sage, ich weiß es nicht. Und dann muss man nur einfach mal den Mund halten. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was Gott sich dabei denkt. Man kann natürlich auch fragen, wozu? Wozu ist es gut? Hat es irgendeinen Zweck, den ich jetzt noch nicht sehe? Das kann sein. Das Erkennen eines Zwecks hilft es uns irgendwo, eine Sache, die unheimlich schwer wiegt, leichter anzunehmen, wenn wir erkennen, es ist zu irgendwas gut. Aber ob Gott uns das immer mitteilt? Oder ob Gott am Ende einfach der für uns nicht greifbare bleibt, der so ganz anders ist als wir und der doch trotzdem unsere Nähe sucht. Ich persönlich, ich sage es jetzt mal, was ich mir an der Stelle überlege, aber das ist meins. Ich lande dann eigentlich nur noch bei der Erkenntnis, dass dieser Gott selber weiß, was Leid und Tod bedeuten, weil er das selber erlebt hat. Und das ist der einzige Punkt, der mir da hilft, dass ich sage, also Gott redet nicht oder von irgendeiner Sache, die er nicht kennt, oder er mutet mir oder uns irgendetwas zu, was ihn nicht berührt. Nein, er hat es selber erlebt. Und ganz ehrlich, auch da kann ich die Frage nach dem Warum nicht wirklich beantworten, so gern ich sie dann auch theologisch rauf und runter durchdenke. Es ist Gottes Plan. Und am Ende steht das, was die Frau hier erfährt. Ich erkenne, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Das ist das Ziel, dass Menschen, dass zunächst mal wir, genau das erkennen und annehmen. Gottes Wort ist Wahrheit. Wenn wir das erkannt haben, dann können wir ihm vertrauen. Und dann werden wir mehr und mehr lernen und darin weiter wachsen, ihm zu gehorchen, auch wenn es dann das rationale Denken übersteigt. Das wünsche ich mir und uns, dass wir solche Erfahrungen machen, immer wieder neu. Und das andere, und dazu dient das Ganze, ist, dass das, was wir im Glauben erleben, erfahren, Bedeutung bekommt für Menschen um uns herum, die ihn nicht kennen. So wie hier bei Elia und der Frau. Dass das, was Gott mit allen Menschen vorhat, durch uns die anderen erreicht. Und dazu gehört manchmal gar nicht so wahnsinnig viel. Dazu gehört manchmal einfach nur dazu, dass wir, so wie bei den Jüngern, der eine den anderen zu Jesus führt. Menschen zu Jesus führen.